Könnte dann am Ende sein. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt die undankbare Aufgabe, Sie hier gegen 13 Uhr aus dem Suppenkoma zu ziehen. Ich hoffe, das Themenfeld Engineering 4.0, Blick in die Zukunft und was kann uns Automation ML dafür liefern, können wir genau zu diesem Zweck wunderbar benutzen. Wir, das sind 4 Kollegen aus der Anwendung und ich eher als Akademiker, wollen versuchen, Ihnen zu zeigen, wie in zukünftigen Werkzeugketten Datenaustauschformate, Datenaustauschtechnologien aktuelle Probleme lösen helfen können, welchen Stand wir in der Entwicklung in dieser Richtung bisher erreicht haben. Wir, das sind in meinem Fall Arndt Lüder. Ich bin tätig an der Universität Magdeburg, vertrete dort die Fabrikautomatisierung im Maschinenbau. Bin seit Anbeginn der Entwicklung, seit nunmehr 10 Jahren und 36 Tagen, mit der Entwicklung von Automation ML befasst. Habe hier neben mir sitzen 4 Kollegen. Ich würde mal bitten, dass ihr euch der Reihe nach vorstellt.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Björn Grimm. Ich arbeite bei Mercedes-Benz in der Verfahrensentwicklung Smart Operations, im Thema Industrie 4.0 und kümmere mich dabei unter anderem ums Thema Automation ML und Engineering.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Sean Patrick Mulheron. Ich bin bei der Firma A-Plan Software Service tätig. Seit 2 Jahren, oder ich habe in 93 angefangen und seit 2,5 Jahren jetzt bei Produktmanagement tätig und ich bin für das Produkt A-Plan Electric P8 zuständig, wo halt direkt die Verantwortung für die Schnittstellen zwischen SPS-Programme und elektrotechnische Schaltpläne zuständig.
Wolfgang Schlögel, Firma Siemens. Ich entwickle im Hause Siemens Software für das Engineering von Elektrik- und Automatisierungstechnik im Rahmen der digitalen Fabrik. Ich bin seit Beginn der Entwicklung von Automation ML auch schon bei der Truppe dabei und bin aktuell auch weiter im Vorstand von Automation ML e.V. für die Siemens AG.
Guten Tag, mein Name ist Matthias Wiegand. Ich arbeite bei der Firma Festo in der Konzernforschung und Festo ist seit 2014 Mitglied im Automation ML Verein und wir beschäftigen uns in verschiedenen Forschungsprojekten mit Automation ML.
Danke. Jetzt ist der Name sozusagen der Klammer, die uns hier zusammenführt, schon mehrfach gefallen, nämlich Automation ML. Automation ML entstanden aus der Motivation heraus, Probleme im Anlagenengineering für unterschiedlichste Produktionssysteme zu lösen. Relativ früh, Sie sehen da die Zahlen aus 2005, haben sich Kollegen, die das Anlagenengineering machen, mal damit befasst, wo treten denn da Kosten auf? Und es wurde sehr schnell klar, dass wir sehr viele Kosten im Anlagenengineering in, ich sag mal vorsichtig, Personalkosten versenken. Und dass ein großer Anteil entsteht, weil bestimmte Engineering-Aktivitäten in aufeinanderfolgenden Werkzeugen wiederholt werden. Das heißt, ich habe Redundanzen im Engineering. In einer Umfrage, die wir 2013 mal gemacht haben, kam raus, dass über 80% der Firmen sagen, ja, wir machen Dinge doppelt. Gut, Dinge doppelt tun, kostet einfach mal Geld. Man sollte vermeiden, das zu tun. Jetzt ist die Frage, wie können wir das tun? Ein Grundproblem, was wir dabei haben, ist, dass Engineering-Werkzeuge üblicherweise bei verschiedenen Firmen zu verschiedenen Zeiten durch unterschiedliche Entwickler entstanden sind. Das heißt, sie haben unterschiedliche interne Datenmodelle. Damit muss ich umgehen. Ich will aber zumindest Teile der Projektdaten aus einem Werkzeug ins andere schaufeln. Den Weg, den wir gehen müssen, ist also, wir brauchen ein Datenformat, in das wir diese Informationen speichern. Ob das jetzt XML oder proprietär oder was auch immer ist, ich muss festlegen, wie wird welches Datenobjekt aus meinem Werkzeug im Austauschformat gespeichert. Auf der anderen Seite muss dann das einlesende Werkzeug dieses Format interpretieren können. Das heißt, es muss nicht nur die Syntax verstehen, sondern muss auch erkennen können, okay, dieser Datenpunkt, der da reinkommt, entspricht in meinem eigenen Datenmodell diesem Datenpunkt. Das heißt, vom Prinzip her brauchen wir ein Mapping zwischen den Datenmodellen. Das können wir jetzt wunderschön bilateral zwischen allen Werkzeugen machen, haben dann einen Riesenpflegeaufwand. Viel schöner ist es zu sagen, wir haben ein gemeinsames Datenformat, was alle relevanten Werkzeuge einer Werkzeugkette verbindet. Stellt sich natürlich die Frage, wie sieht so ein Datenformat aus? AutomationML hat jetzt versucht, aus meiner Sicht erfolgreich versucht, so ein Datenformat für das Engineering von Produktionssystemen zu entwickeln. Entstanden ist dabei ein XML-basiertes Datenformat, was die Entwurfsdaten von Produktionssystemen austauschbar macht. Es ist herstellerunabhängig, es ist in der IEC standardisiert, es ist vom Prinzip her kostenfrei verfügbar. Jeder, der selber so eine Schnittstelle schreiben will, kann es auch tun. Wir können es nutzen, um entlang der Datenaustauschkette unterschiedlicher Werkzeuge Daten auszutauschen. Das heißt, wir haben damit die Chance, diese schöne Spinne zu etablieren, zu sagen, wir haben ein Format, was alle verschiedenen Werkzeuge untereinander verbindet. Wichtig dabei ist, wir haben von Beginn an gesagt, wir wollen nicht das Rad neu erfinden, sondern wir wollen bestehende, etablierte Datenformate kombinieren mit CRX, Collada und PSC OpenXML ist uns das gelungen. Wir haben eine konsistente Struktur, mit der wir Anlagenkomponenten als Datenobjekte darstellen in all ihren Facetten. Was kann ich heute, Stand 1. November 2016, denn abbilden? Das aus meiner Sicht erste und wichtigste, ich kann Anlagenstrukturen beschreiben in ihrer Komponentenhierarchie, in ihrer Topologie, in ihrer Relation zwischen den einzelnen Komponenten. Für jede dieser Komponenten kann ich beschreiben, wie ist deren interne Struktur? Welche Eigenschaften haben die einzelnen Bausteine? Was sind zum Beispiel wichtige ökonomische Daten? Was sind wichtige technische Daten? Wir können Netzwerke abbilden, Hydrauliknetzwerke, Kommunikationsnetzwerke. Wir können den einzelnen Elementen Geometrie und Kinematik dazugeben, sodass wir die zum Beispiel simulieren, verifizieren können. Wir können diese Informationen mit Verhalten anreichern. Wir können den einzelnen Komponenten Verhalten zugeben. Wir können den Gesamtsystem Verhalten zugeben. Wir können das nutzen im Steuerungsentwurf, können Roboterprozesse beschreiben. Wir nutzen E-Class als ein Beispiel, um den einzelnen Datenobjekten eine eindeutige Objektsemantik zu geben, um dort beschreiben zu können, okay, dieser Sensor hat eine Messreichweite, so und so. Dass auch jedes lesende Tool erkennt, okay, dieser Datenpunkt ist als Messreichweite zu interpretieren. Zudem ist AutomationML so gestaltet, dass es offen ist für Erweiterungen. Das heißt, wenn wir weitere Informationen beschreiben wollen, können wir die relativ einfach dazufügen. Was wir damit anstreben, ist Werkzeugketten umsetzen. Nun haben wir aber bei Werkzeugketten theoretisch den unidirektionalen Durchlauf. Das ist jetzt hier nur mal ein Beispiel, um es zu visualisieren, wohin AutomationML in der Nutzung denkt. Nun ist aber leider der Weg eben nicht so einfach, dass wir eine Sequenz von Werkzeugen haben, sondern es kommen aus unterschiedlichen Werkzeugen Informationen, die zusammengefasst werden, die mehrfach kommen. Ich habe manchmal auch den Weg zurück. Das heißt, ich brauche in dem Datenformat eben nicht nur ein einmaliges Schreiben, sondern ich muss Versionen behandeln können. Ich muss wieder erkennen können, dass eine Information, die ich schon mal gelesen habe, mir bekannt ist, dass bestimmte Datenobjekte neu sind oder überschrieben sind. Diese Möglichkeiten bietet mir Automation ML. Ich kann entsprechende Versionen verwalten, ich kann entsprechende Informationen über, hat sich geändert gegenüber dem nächsten Mal, ist jetzt in Versionsnummer sowieso verfügbar, mit transportieren. Wichtig dabei bleibt aber die Entwicklung einer gemeinsamen Syntax und gemeinsamen Semantik. Dabei kann die Semantik durchaus anwendungsfallspezifisch sein. Also zum Beispiel, wie beschreibe ich ein Automatisierungssystem? Auch hierfür hat Automation ML eine entsprechende Beschreibung geliefert, die man nutzen kann, um zum Beispiel Werkzeuge der Mechanikplanung, Elektroplanung mit Automatisierungsprogrammierwerkzeugen zusammenzuführen. Die Frage, die sich jetzt als Anwender natürlich stellen, ist, wo sind denn jetzt die Vorteile in der Nutzung von Automation ML? Ja, was muss ich denn, wenn ich es nutzen will, berücksichtigen? Wie fange ich denn an? Ja, welche Werkzeuge haben denn, wenn ich es denn benutzen will, heute schon Automation ML Schnittstellen? Welche Werkzeugketten kann ich damit etablieren? Wo geht denn in Zukunft die Entwicklung hin? Hat das jetzt irgendwas mit Industrie 4.0 zu tun oder eben doch nicht? Ja? Und wenn ich mich als Firma dafür entscheide, in die Richtung zu gehen, ja, was soll ich denn tun? Wie kann ich denn das gemeinsam mit anderen weiterentwickeln, das Format? Auch so entwickeln, dass es für meinen spezifischen Anwendungsfall als Unternehmen passt. Wir haben jetzt hier vier Kollegen, die aus ihrer Sicht jeweils einen Blick auf die Nutzung von Automation ML werfen. Wir haben einen Endanwender, wir haben Werkzeughersteller, wir haben Komponentenlieferanten, die jeweils unterschiedliche Blicke darauf liefern können und ich denke mal insgesamt gemeinsam diese sieben Fragen beantworten können. Und ich würde jetzt den Björn Grimm bitten, sozusagen den Start dazu zu machen.
Ja, vielen Dank, Arndt. Wir haben uns in unserem Hause Gedanken gemacht, wie wir denn Automation ML im Engineering-Prozess einführen können. Und hierzu möchte ich zunächst die Problemstellung nochmal darstellen. Der Engineering-Prozess heute ist, wie Herr Lüder schon dargestellt hat, sehr vernetzt, unter dem Zeitdruck auch mit organisatorischen, zeitlichen Restriktionen belegt. Das heißt, es wird parallel an verschiedenen Themen gearbeitet. Wir müssen über Disziplinen hinweg zusammenarbeiten. Wir haben auch Abhängigkeit natürlich zwischen den Engineering-Disziplinen. Aktuell sind die Bibliotheken schwach synchronisiert und alles ist sehr lokal optimiert. Zusätzlich kommen auch Änderungsprozesse. Das heißt, ich habe mal angefangen zu arbeiten und ich muss dann eben entsprechend nochmal nacharbeiten oder ich habe auf einen Zwischenstand begonnen, auf dem ich dann weiter aufsetzen muss und möchte nicht alles wegwerfen. Dazu ist es weiterhin so, dass alles nicht in einem Unternehmen stattfindet, sondern wir haben noch Unternehmensschranken zwischen den einzelnen Prozessschritten. Wenn wir nun in diesem Prozess den Datenaustausch verbessern möchten und Automation ML einführen, könnten wir nach und nach 1:1 Schnittstellen einführen. Im Endeffekt möchte man aber auch die Daten immer wieder zusammenführen, sodass ein komplettes, konsistentes Modell einer Anlage herauskommt, weil die unterschiedlichen Prozessschritte auch immer unterschiedliche Schnittmengen an Daten verwenden. Automation ML bietet die Möglichkeiten, um die Daten nicht nur zu transportieren, wie Herr Lüder schon gesagt hat, sondern auch Prozessunterstützung hierzu. Trotz allem bekomme ich immer wieder mal Fragen, kann ich Automation ML denn jetzt schon verwenden? Mein Bereich ist noch gar nicht abgedeckt. Ich weiß nicht, wie ich einen Antrieb beschreiben soll oder ein Getriebe oder sonst irgendetwas. Da kann ich ja noch gar nicht loslegen. Wir sagen trotzdem, man kann starten. Man kann Automation ML an den verschiedenen Prozessen, wo sie auch die Gelegenheit dazu bietet, weil ein Toolwechsel bevorsteht, nach und nach einführen. Man wird jetzt nicht von heute auf morgen den kompletten Engineering-Prozess umstellen. Das ist viel zu teuer und auch viel zu risikohaft, sondern wird die Gelegenheiten dazu brauchen, die Mitarbeit von Softwareherstellern, von anderen Partnern, um die Prozesse anzupassen. Aber wenn sich ein Toolwechsel ankündigt oder ein neues Release, was Automation ML unterstützt, dann kann man an diesen Punkten punktuell Automation ML einführen. Diesen Prozess, den wir dann haben, kann man mit mehreren Aspekten dann verbessern. Auf der einen Seite, wie angesprochen, bietet Automation ML neben dem Inhaltlichen auch die solide Basis für dieses Zusammenarbeitsmodell. Ein ID-Konzept, sodass jede Komponente eindeutig identifizierbar ist, entsprechend die Versionierung, Revisionierung und auch die Unterstützung von Semantik, dass jedes Tool auch versteht, dass das andere Tool zum Beispiel von einem Gewicht, von einer Nennleistung gesprochen hat und das nicht neu gemappt werden muss. Weiter müssen die Engineering-Tools natürlich diesen Prozess auch unterstützen, ja, indem sie dieses ID-Konzept unterstützen, indem sie Änderungsinformationen auch zur Verfügung stellen, sodass mein Partner, mit dem ich im Engineering-Prozess zusammenarbeite, auch weiß, wo soll ich hinschauen, wo kam ein Update, wo hat sich nichts geändert. Und diese Mappings auch in einer konfigurierbaren Art und Weise, da sich der Standard schrittweise entwickeln wird, zur Verfügung stellen. Aber nicht nur die Softwarehersteller, auch die Organisation muss den ganzen Prozess begleiten. Ich brauche die Gelegenheit zur Migration von Schnittstellen und Prozessen. Ich habe neue Arten von Zusammenarbeit, weil die einzelnen Prozesse viel enger zusammenrutschen und zusammenarbeiten. Und es muss sich der richtige Zeitpunkt immer geben. Zum Beispiel ein Toolwechsel, zum Beispiel ein neues Release oder eben entsprechend die Möglichkeit, jetzt etwas anzupacken und zu tun. Die Herangehensweise dazu ist, dass man in seinem Prozess selbst analysieren muss, welche Daten möchte ich austauschen. Ich muss überlegen, wie sind diese Daten auch strukturiert untereinander, was bedeuten die Sachen, also wie ist die Semantik von einem bestimmten Attribut, was verstehe ich als Prozesseigner darunter, was versteht mein Partner, mit dem ich die Daten austauschen will, darunter. Die Traglast kann verschiedene Sachen bedeuten, die Traglast eines Roboters, was er heben kann, oder auch die Traglast einer Decke. Ja? Das heißt, ich muss mir in die Augen schauen, was ist das und ist dieser Wert dann in Kilogramm oder in anderen Einheiten. Das heißt, wir müssen über die Attribute und Daten reden. Viel, was der Mensch bisher im Hinterkopf geleistet hat. Ich brauche konfigurierbare Schnittstellen, um diese Semantik auch wachsen und anpassen zu lassen. Wir als Automation im L-Verein müssen relativ schnell Rückfragen beantworten, was wir auch tun. Ja, wie setze ich etwas Bestimmtes um? Was muss ich beachten? Und es gibt verschiedene Hilfswerkzeuge, die einen beim Mapping unterstützen, bei Verwaltung eines Standards oder auch, um mal kurz Reports zu erstellen. Und diese Punkte müssen alle zusammenarbeiten wie ein Getriebe, um eben diesen Prozess der Einführung auch zu supporten. Das heißt, wir in unserem großen Engineering-Prozess, den wir in unserem Hause haben, achten schon darauf, dass das geht. Natürlich können Sie auch 1-zu-1-Schnittstellen umsetzen. Auch da werden Sie schon Benefits haben. Aber man kann das entsprechend auch weiter vorbereiten. Wenn ich jetzt auf die eingangs gestellte Frage zurückkomme, soll ich jetzt Automation ML einsetzen oder soll ich noch warten, kann man die ganzen Argumente in eine Waagschale werfen. Und ich würde auf jeden Fall sagen, starten, nicht warten. Ja, es gibt zwar ein Risiko, später Sachen nochmal anpassen zu müssen. Herr Lüder hat angesprochen, dass Sachen nach und nach in die Standardisierung kommen, dass Sachen auch überarbeitet werden. Das ist natürlich ein Risiko. Aber ich kann auch heute schon Benefits ernten, auf der Basis, wie einzelne Partner den Austausch definiert haben. Ich kann meine eigenen Bedürfnisse in Automation ML einbringen, durch die Fragen und die Anforderungen, die ich an den Verein stelle, sei es als Mitglied oder als Externer. Ich kenne meinen eigenen Prozess immer besser, indem ich mich mit meinem Partner über meine Attribute und Zusammenhänge unterhalte und kann da schon Optimierungen durchführen. Und ich muss eben auch die Gelegenheiten von Toolwechseln oder von Weiterentwicklungen, Releases nutzen, um mich sukzessive in meinem Prozess weiterzuentwickeln. Ja, mit Hilfe dieser Punkte möchte ich Sie motivieren, den Einstieg in Automation ML zu wagen und auch zu fragen und sich an den Verein zu wenden. Da gibt es auch einen entsprechenden Stand auf der Messe, hier einfach mitzuarbeiten und die Benefits jetzt schon zu ernten. Vielen Dank.
Danke, Björn. denke, eine Frage, die sich jetzt allen stellt, ist, du aus deiner Anwendersicht, wo siehst du den größten Nutzen, den die Nutzung von Automation ML für jemanden wie Daimler bringen würde?
Zum einen die Kenntnisse des Prozesses, also das Lernen, zum anderen aber auch, dass die Datenaustauschprozesse besser laufen, dass wir Tools gut anbinden können, keine Mehrfacheingaben haben an Werkzeugen und auch zuverlässig stabile Prozesse auf Basis von Automation ML fahren können. Das heißt, wir konnten da auch schon erste Benefits ernten, zum Beispiel im Bereich der virtuellen Inbetriebnahme.
Wenn du dir jetzt sozusagen ein Mittelständler gegenübersteht, der sich die Frage stellt, ja, fange ich an oder fange ich nicht an? Wo sollte der denn als erstes hingucken? Wo sollte der sozusagen aus deiner Sicht anfangen mit, ich beschäftige mich mit Automation ML?
Ich denke mal, ich hatte vorhin von der Gelegenheit zur Umstellung gesprochen. Es ist immer da, wo ich die größten Schmerzen habe, also wo ich Datenaustauschprobleme aktuell wirklich habe. Oder auch an einer Stelle, wo ich sowieso in meinem Engineering-Prozess etwas tue, weil ich neue Releases habe, weil ich zusätzliche Systeme anbinden möchte. Wenn ich funktionierende Schnittstellen habe, wäre das für mich Prio 2. Prio 1 ist da, wo ich wirklich auch kurzfristig einen Benefit habe, um da eben sukzessive auch einzusteigen und Schnittstellen oder Werkzeuge anzubinden.
Okay, danke.
Ja. Vielen Dank.
Ja, den nächsten Vortrag, der guckt jetzt in die Tiefe der Werkzeugketten.
Ja, guten Tag zusammen. Ich will das Thema Automation ML im Zusammenhang mit ECAD-Lösungen vorstellen und spezifisch jetzt mit unserer Lösung E-Plan Electric B8. Also die Motivation dazu erstmal ist, dass die Landschaften in den SBS-Systemen und in den ECAD-Systemen ziemlich unterschiedlich sind. Und bei uns speziell auch, wir haben immer festgestellt, wenn irgendeine neue Software oder SBS-Anbieter an sich an E-Plan koppeln wollten, dann haben wir immer eine Lösung gesucht, wie man am besten die Daten austauschen kann. Wir haben von unserer Seite natürlich auch versucht, eine neutrale XML-Schnittstelle zu bauen, aber dann ist diese Schnittstelle wirklich nur auf dem SBS-Bereich bezogen. Und von den SBS-Herstellern, die haben unterschiedliche Anforderungen, an welche Daten hin und her geschoben werden. Und wenn wir uns vielleicht die Landschaft heute mit Siemens anschauen, wir haben heute einen Datenaustausch mit Step 7 und da können wir die Hardware-Topologie austauschen, sowohl als auch die I/O-Listen austauschen. Aber da sind verschiedene Prozesse und die Daten, die sind auch getrennt voneinander zu besichtigen. Und der Bedarf besteht irgendwie eine gemeinsame Möglichkeit, Daten erstmal auszutauschen. Und dafür hat sich dementsprechend das Automation ML als Schnittstelle sehr gut angeboten. Wenn wir uns mal die Ziele von Automation ML anschaut, also erstmal XML-basiert und wir haben schon intern in unserem System sehr viele XML-Schnittstellen am Laufen. Also XML ist schon bei uns ein Standard, den wir auch einsetzen. Automation ML ist ein internationaler Standard, also unsere Lösung E-Plan wird international verwendet. Das ist für uns auch nochmal ein Pluspunkt, dass wir das auch international verwenden können. Und es ermöglicht einen konsistenten Datenaustausch zwischen verschiedenen Werkzeugen. Eine unserer Basis in unseren Tools ist, eine Konsistenz der Daten zu ermöglichen. Das heißt, zwischen den verschiedenen Disziplinen, wenn man zum Beispiel in der Prozesstechnik, in der Fluidtechnik, in der Elektrotechnik, im Schaltschrankbau, wenn man heute mit E-Plan hat man schon eine Plattform, wo man konsistent mit Daten arbeiten kann. Aber sobald man hinausguckt, sobald man guckt nach 3D-Systemen, nach SPS-Systemen, nach Simulationswerkzeuge, dann ist da der Datenaustausch nicht mehr unbedingt möglich und auch die Datenkonsistenz existiert nicht. Und das soll Automation ML anbieten und darauf wollen wir uns natürlich auch anschließen. Und dafür wollen wir einen konsistenten Datenaustausch, nicht nur zwischen zum Beispiel Siemens und E-Plan, aber zwischen anderen SBS-Systemherstellern, um einen durchgängigen Datenaustausch und konsistenten Daten zu ermöglichen. So, dadurch wollen wir halt kürzere Konstruktionsphasen, die Fehlerreduzierung ermöglichen, integrierte Prozesse, Änderungsverfolgung. Das sind alle Vorteile, die sich anbieten, wenn wir einen Datenaustausch über Automation ML
und E-Plan und zum Beispiel in diesem Fall TIA-Portal anschauen. Also zu der Architektur. Also wir wollen diese Schnittstellen neutralisieren. Also wir wollen nicht mehr von E-Plan-Seite her, wir wollen nicht mehr unbedingt jedes Mal für neuen SPS-Hersteller eine neue Schnittstelle bauen. Weil für uns ist natürlich der Pflegeaufwand groß. Jede Version, die wir rausbringen, müssen wir die Schnittstellen anpassen, müssen wir gucken, funktioniert das wieder mit den Herstellern. Und da ist Testaufwand, da ist Pflegeaufwand, da ist Versionierung, Revisionierung, da ist ein riesen Management und eine riesen Arbeit, um diese ganzen verschiedenen Schnittstellen zu verwalten. Deswegen, wenn wir das neutralisieren können, können wir das wesentlich einfach pflegen. Wir pflegen das einmal. Die Hersteller auch von ihrer Seite pflegen das einmal und das ist dementsprechend auch durchgängig und auch möglich. Und deswegen bietet sich hier dieses neutrale Modell von Automation ML sehr gut, um diese Informationen neutral zwischen den Systemen auszutauschen. So, das, ja. Wenn wir uns mal die Objekten in der SPS anschauen, dann haben wir verschiedene Bauteile. Und diese Bauteile, die haben verschiedene Definitionen. Zum Beispiel, man hat ein Device-Item, das ist eine CPU. Man hat ein Device-Item, das ist ein Modul, ein Eingangsmodul. Jeweils von diesen Eingangsmodulen haben Kanäle, da ist Tag-Tables, da gibt Tags. Und diese verschiedenen Objekte können mittlerweile auch abgebildet werden im Automation ML-Modell. Und das verwenden wir für die für den Datenaustausch zwischen der Elektrotechnik und auch den SPS-System. Also ein Beispiel hier, wie wir sehen, wir haben das jetzt intern gebaut. Also das wird zunächst die Version von E-Plan möglich sein, also mit der Version 2.7 und auch im Zusammenspiel mit der TIA-Portal Version 14.1. Und was wir machen wollen, ist die Daten direkt aus E-Plan Electric P8 über die Automation ML Austauschdatei direkt ins TIA-Portal importieren zu können. Im ersten Schritt hier zum Beispiel machen wir die Infrastruktur, also hier zum Beispiel so ein Rack-Aufbau. Also man sieht hier, man hat die Hardware-Konfiguration, also der Rack-Aufbau von der Siemens, von der SPS. Man hat das im Automation ML exportiert und dann kann man direkt hier im Siemens TIA-Portal sehen, wie das genauso abgebildet wird. Und wir sind gerade dran an der Entwicklung, um das noch weiter voranzutreiben, um die Bustopologien abzubilden, sowohl als auch die Eingang- und Ausgangsinformationen und den ganzen symbolischen Adressen und Informationen direkt aus dem Schaltplan mit TIA-Portal austauschen zu können. Also da sind wir wirklich direkt heute an der Entwicklung dran und das wird im Frühjahr nächstes Jahr dann zur Verfügung stehen. Also die nächsten Schritte, was wir machen, also wir wollen dementsprechend, wir sind gerade andauernd in der Kommunikation mit Siemens zusammen, um diese Zusammenarbeit voranzutreiben und zu verfeinern, zu verbessern und mehr Details reinzubringen. Wir wollen die Use Cases definieren, zu verstehen, wie der Kunde arbeitet und das noch in den beiden Systemen besser abbilden zu können, auch im Zusammenhang mit Automation ML. Wir wollen dementsprechend auch Zukunftsempfehlungen in der Automation ML-Gruppe einbringen, um dann halt mehrere Use Cases oder Definitionen von Daten besser unterstützen zu können. Und wir sind auch mit anderen Firmen zum Thema Automation ML in Verbindung. Also zum Beispiel Mitsubishi Electric ist gerade daran, auch sich das Thema Automation ML anzugucken und verschiedene andere SPS-Hersteller schauen sich das an, um da genau diese neutrale Schnittstelle zu implementieren und aufzusetzen. So, wir wollen dann Zukunft mit TIA, also wie gesagt, wir wollen einen Export von Siemens vom TIA-Portal, wir wollen das in E-Plan P8 importieren können und wir wollen neue Hardware-Komponenten auch schneller implementieren können und auch einbinden können. So, da bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit und da gibt es vielleicht ein paar Fragen.
Dankeschön. Ja, die Frage, die sich dem jetzt natürlich anschließt, ist, Sie haben uns jetzt gerade gezeigt, zwei Werkzeuge mit dem Electric P8 und dem TIA-Portal, die schon Automation ML-Fähigkeiten haben. Wo ist denn aus Ihrer Sicht die Zukunft? Welche Werkzeugketten sehen Sie denn, welche unterschiedlichen Werkzeuge, die Sie über Automation ML sozusagen an die E-Plan-Werkzeugwelt anbinden würden?
Ja, Also wir sehen, dass dieses Beispiel hat nur von den SBS, also von der SBS-Welt gesprochen. Also man spricht jetzt hier für Bustopologien, von Eingang- und Ausgangsadressen, symbolischen Adressen, Funktionstexte und so weiter. Sehr spezifisch in der SBS-Welt. Aber wenn wir uns mal den Schaltplan als Ganze betrachten, da sind natürlich auch Antriebe, da sind natürlich Taster, da sind natürlich viele Informationen, Kabeln, Drähte und so weiter, die vielleicht auch Informationen benötigen oder anbieten für Austausch mit mechanischen Systemen, mit Kabelrouting-Systemen, mit zum Beispiel Simulationssystemen. Also wir sehen da in dem Umfeld einen wesentlich breiteren Aufschlag, wo wir halt wesentlich mehr Daten aus der Plattform direkt mit anderen Systemen austauschen können. Also für uns ist dieses Datenaustausch mit SBS-Systemen nur den ersten Schritt. Also wir sehen da wirklich einen wesentlich breiteren Aufsatz, um Möglichkeiten mit anderen zukünftigen Systemen Daten austauschen zu können. Und das natürlich dient auch zu den Ansatz vielleicht in der Industrie 4.0, wo man sagt, diese Digital Twin. Und diese Digital Twin, die Daten aus den verschiedenen Systemen zu einer virtuellen Validierung zu ermöglichen. Also Daten in diesem Fall aus E-Plan in der breiteren Masse dann zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ja, Dankeschön.
Ja, dann weiter mit dem Kollegen Schlögel von Siemens.
Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Die Firma Siemens investiert ja jetzt seit einigen Jahren massiv in das Thema Software, PLM, Engineering, Simulation. Vergeht ja keine ein paar Monate, wo wir nicht eine Firma zukaufen. Letzte Woche erst die Firma Mentor Graphics, wieder mit einer sehr großen Akquise hier. Ja, und die Herausforderung ist natürlich die Integration, weil wir wollen ja nicht diese Firmen nebeneinander irgendwie laufen haben, sondern wir wollen ja durch diesen Zusammenschluss der verschiedenen Disziplinen einen deutlichen Mehrwert für unsere Kunden schaffen. Ja, Integration heißt, sich mit den Domänen zu befassen, mit den Daten, die da notwendig sind, mit den Datenmodellen, mit den Tools, die existieren und hier neue Lösungen zu schaffen, die es bisher nicht gibt am Markt, benötigen wirklich einen Heidenaufwand. Ja. Für meine eigenen Entwicklungen sehe ich das, wie viel Aufwand es ist, diese Dinge zu spezifizieren und zu entwickeln. Und um einfach nicht noch länger zu brauchen, konzentrieren wir uns natürlich erstmal auf das, was da ist, auf die Datenmodelle, die da sind, die Systeme, die da sind, und wir integrieren die. In unserer eigenen Softwarewelt schauen wir natürlich, dass wir den größtmöglichen Kundennutzen erzielen können und müssen natürlich auch auf die Geschwindigkeit schauen. Deswegen arbeiten wir hier in der Regel mit internen Datenmodellen, um durchgängige Lösungen zu ermöglichen und das in einer halbwegs annehmbaren Zeit. So, und so entstehen jetzt neue Softwarewelten bei Siemens. Nichtsdestotrotz, die Welt ist natürlich nicht nur Siemens, sondern die Welt ist auch heterogen. Sie sehen das hier auf der Messe. Und wir werden auch keinen Kunden finden, der komplett alles auf Siemens implementiert. Wird es nicht geben. Nicht mal im Hause Siemens, glaube ich, gibt es das. Ja, und deswegen stehe ich hier, weil wir natürlich eine Offenheit anbieten müssen. Ich habe Ihnen mal einen umfassenden Foliensatz mitgebracht, den sehen Sie jetzt schon komplett hier. Ja, ich habe nur diese Folie dabei, Sie können schon mal ein bisschen lesen. Offenheit ist für Siemens ganz elementar. Ja, wir werden uns nicht in kompletten Siemens-Welten bewegen. Wir müssen eine Offenheit darstellen, dass die Kunden arbeiten können. Das ist auf der Seite der PLM-Software ganz klar auch kommuniziert über diesen Code of PLM Openness, wo wir auch ganz klar committed sind, dass wir da mitmachen und dass unsere Daten, die in unseren Systemen, PLM, Teamcenter, dass die auch wieder rauskommen, dass die dann nicht in einem Datengrab verschwinden. Auf der Automatisierungsseite, unser TIA-Portal ist gerade schon erwähnt worden, das hat eine Schnittstelle, die heißt Openness, über die kann man das TIA-Portal fernsteuern und hier sind wir auch in der Lage, Daten hinein und hinaus zu schieben. Das sind aber jetzt erstmal proprietäre Interfaces, einfach nur mal als generelles Statement. Ja, Siemens muss sich in einer heterogenen Welt einfinden. Wir müssen unseren Kunden ermöglichen, durchgängige Workflows zu erlauben. Wenn ein Kunde das mit einem speziellen Werkzeug machen möchte, dann muss das auch funktionieren. So, und jetzt kommen wir zu Automation ML. Automation ML ist ganz klar akzeptiert. Wenn ich zu Kunden gehe, auch außerhalb der Automobilindustrie, die sprechen einen an auf Automation ML. Ja, und da haben wir wirklich einen guten Job gemacht, Herr Lüder. Sowohl technisch, es funktioniert technisch, und wir haben ganz gutes Marketing gemacht über die Jahre, dass der Bekanntheitsgrad einfach da ist. Wir haben ein schönes Publikum hier, wir sind regelmäßig auf den Messen. Es ist vielleicht gerade noch ein bisschen ein deutsches Phänomen, aber es ist ein internationaler Standard. Und bei den neuen Mitgliedern im e.V. sieht man auch, das hat Aufmerksamkeit. Ja, eine Firma Boeing, die jetzt hier dazukommt, Mitsubishi ist schon genannt worden, Huawei, eine ganz andere Branche, ja, die jetzt mit Automobil ja überhaupt nichts zu tun hat. Also das Thema breitet sich aus. Und ich werde von den Kunden darauf angesprochen, es ist de facto akzeptiert. So, ich hatte erwähnt, wir müssen bei Siemens vorankommen, wir brauchen Speed, wir gucken erstmal auf die Dinge, die wir haben und bringen die zusammen. Nichtsdestotrotz gibt es Themen, wo wir Automation ML ganz klar anschauen. Und zwar da, wo ein Bedarf für den Datenaustausch ist und wo es noch kein standardisiertes Format gibt. Da ist für uns Automation ML momentan das Format der ersten Wahl. Und ein ganz klares Beispiel wurde ja schon gezeigt von E-Plan. Mit E-Plan haben wir zusammengearbeitet, Verbindung, Elektrik, Automatisierungstechnik. Eine Schnittstelle, die schon immer eigentlich existiert. Jetzt haben wir hier die Chance, auch das über ein standardisiertes Format zu betreiben. Und wir haben Automation ML genommen. Man muss aber auch sagen, Standardisierung und Softwarehersteller auf der einen Seite, aber die Kunden auf der anderen Seite. Wir hätten das wahrscheinlich nicht gemacht, jedenfalls nicht so schnell, wenn nicht die Kunden es von uns verlangt hätten. Und da ist meine Aufforderung auch an Sie hier im Publikum. Wenn Sie mehr Automation ML wollen, müssen Sie es auch fordern. Ja, und hier bei dem Thema, die deutsche Automobilindustrie hat sich klar hingestellt, hat gesagt, wir wollen diese Schnittstelle über Automation ML. Ja, und wenn unsere guten und geliebten Kunden das denn von uns gerne so möchten, wir sind Softwareanbieter, dann machen wir es auch. Und es hat auch funktioniert. So, das Beispiel ist ja jetzt schon ausführlich hier benannt worden. Wir kriegen diese Schnittstelle. Früher nächstes Jahr wird sie dann produktiv nutzbar sein. In unserem TIA-Portal 14.1 wird das drin sein. In der nächsten E-Plan-Version dann genauso. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was macht denn Siemens jetzt weiter mit Automation ML? Wir werden nicht einfach mal so ganz viele Automation ML-Schnittstellen bauen, sondern wir werden uns ganz genau angucken, wo ist ein Bedarf, wo gibt es noch nichts und wo haben wir Kunden, die es einsetzen wollen. Ja, wir machen Produkte, wir machen auch Lösungen, aber wir machen vor allem Produkte. Und Produkte heißt, es müssen mehrere Anwender dafür da sein. Also wenn sich eine Gruppe an Nutzern entschließt, gerne über Automation ML gewisse Dinge auszutauschen, dann wird sich Siemens sicherlich hier nicht verschließen. Aber der letzte Punkt hier ist wichtig. Es müssen klare Anwendungsfälle dafür da sein, klare Use Cases und es muss auch von den Kunden klar kommuniziert werden, wir wollen hier austauschen und nicht nur ein Kunde, sondern eine Branche. Deswegen stehen wir auch jetzt hier. VDMA ist für mich klar ein Zeichen. Da gibt es bestimmt eine Menge an Firmen, die einen standardisierten Austausch für gewisse Themen hätte. Das erste haben wir jetzt hier gesehen, Elektrikautomatisierung, eine ganz zentrale Schnittstelle. Weitere werden folgen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Dankeschön. Schließt sich natürlich gleich die Frage an, wo sehen Sie denn aus Ihrer Anwendungserfahrung sozusagen die nächsten Potenziale? Welche Werkzeuge, welche Domänen in die Werkzeugketten, die sozusagen mit Siemens-Werkzeugen kommunizieren können, denn einzubinden?
Also klassisch ist ja das Thema mechanisches CAD, digitale Fabrik. Hier gibt es auch heterogene Landschaften. Da gibt es zwar schon für die Geometrie gewisse Standards, aber nicht für die Anlagenstrukturen. Aus der digitalen Fabrik in Richtung Anwendung, virtuelle Betriebnahme ist heute auch schon genannt worden. Da gibt es heute schon eigentlich fast eine Standardschnittstelle, Industriestandard in der Automobilindustrie, ist vielleicht in der Breite noch gar nicht so bekannt, aber da hat sich was etabliert, was ja sehr, sehr gut funktioniert. Also speziell in der gesamten PLM-Kette Austausch von Daten, die die Fabrikstruktur oder die Maschinenstruktur betreffen oder der Austausch zu speziellen Konfiguratoren, ja, Spezialtools, Third-Party-Hersteller, die ein ganz spezifisches Know-how haben, die können sich über Automation ML in so einen großen Workflow mit einbinden, weil das wollen auch die Kunden und das will auch nicht jeder Hersteller dieses Spezial-Know-how selbst aufbauen, sondern sagt, okay, dann binde ich dieses Spezial-Know-how, diesen speziellen Konfigurator dann eben über Automation ML ein. Also spezielle Konfiguratoren, sehr schönes Anwendungsgebiet.
Das heißt, ein Thema wäre zum Beispiel für die Kollegen des Maschinen- und Anlagenbaus im VDMA, denn sowas wie eine intelligente Geräteliste.
Ja, die Anwendungsfälle sind fast zahllos, die da möglich sind.
Danke.
So, danke schön. Ich werde heute aus einem Forschungsprojekt bei Festo berichten. Das Forschungsprojekt hieß OPAC. Das hat Festo zusammen mit 5 Partnern gemacht. Und Thema war eigentlich das, dass das Engineering, wie kann das Engineering einfacher gemacht werden? Und da haben wir uns mit unseren Projektpartnern den Engineering-Prozess angeguckt und haben uns überlegt, dass so ein Engineering-Prozess ja ziemlich schwierig ist. Wenn man zum Beispiel einen Pneumatikzylinder mit Ventil in Betrieb nehmen muss, mit einer Steuerung, dann muss man schon wissen, wie funktioniert der Zylinder, welche Ventilfunktion hat das Ventil und an welchen digitalen Ausgang von der Steuerung hängt das. Und dieses Bild soll das ein bisschen verdeutlichen. Es wäre ja schön, wenn man so einen Baukasten hätte, dass man Komponenten in einem Tool zusammenzieht und dann ergibt sich aus dem Zusammenzug von den Komponenten, wie bei Lego, ein gesamtes System. Und bei der Suche nach einem geeigneten Datenformat sind wir natürlich auf Automation ML gekommen. Und die Folie soll nochmal auf der linken Seite zeigen, wie bisher das Engineering stattfindet. Man arbeitet eigentlich in den Domänen oder in Disziplinen separat. Man hat zum Beispiel das ECAD, da zieht man sich seine Komponenten rein. Das sind dann so grafische Objekte mit bestimmten Schnittstellen und die verbindet man mit Linien dann mit anderen Komponenten. Und das Gleiche tut man auch mit dem CAD, da zieht man halt 3D-Geometrien rein und setzt die in Beziehung mit anderen Komponenten. Das Gleiche auch auf der Steuerungsseite, obwohl da ist es ein bisschen verschwommener. Und schließlich gibt es auch so eine Verhaltensschicht, die noch nicht so weit verbreitet ist, aber die es auch gibt. Und das Gesamtbild aus den einzelnen Disziplinen ist dann die Beschreibung der gesamten Anlage. Und im Projekt OPAC sind wir einen anderen Weg gegangen. Wir haben versucht, die einzelnen Domänen pro Komponente abzubilden. Also jeder einzelne Block, den man da auf der rechten Seite in dem zerstückelten Bild sieht, soll eine Komponente darstellen. Und über geeignete Schnittstellen kann man diese einzelnen Komponenten zum Gesamtsystem zusammenführen. Und das hat auch einen entscheidenden Vorteil, weil die Domänen miteinander verbunden sind, ist dann später auch ein Austausch von einzelnen Komponenten einfacher möglich, weil die sich ja sauber abgrenzt über ihre Schnittstellen. Auf der linken Seite müsste man jede Disziplin einzeln angehen. Und um dieses Konzept umzusetzen, haben wir uns überlegt, wie wir das machen können. Und wir haben mit unserem Projektpartner, da war zum Beispiel die Firma 3S dabei, die Steuerungssoftware Codesys vertreiben, die haben uns so ein Konfigurationstool erstellt, mit dem man Festo-Komponenten, die man in Automation ML beschrieben hat, in Codesys importieren kann. Und hier auf der linken Seite sieht man mal so 4 Festo-Komponenten, gerade das Ventil, Pneumatikzylinder und einen pneumatischen Greifer, die wir in Automation ML abgebildet haben. Und jedes von dieser Automation ML-Datei beinhaltet die verschiedenen Disziplinen oder Domänen. Also wir haben hier CAD und weil das Datenformat von Automation ML Collada auch Kinematik unterstützt, haben wir auch Kinematik mit drin. Das heißt, wir können bei einem pneumatischen Zylinder sagen, es gibt einen festen Teil und einen beweglichen Teil und der bewegliche Teil bewegt sich über, kann sich über die Hublänge in X-Richtung bewegen. Wir haben eine abstrakte Art vom ECAD drin. Wir haben halt gesagt, wo die elektrischen Schnittstellen sind. Wir haben ein Verhalten auch in der Automation ML-Datei mit abgebildet. Die sagt zum Beispiel beim Ventil, wenn an dieser Spule Spannung anliegt, dann habe ich Druckluft an einem bestimmten pneumatischen Ausgang. Also ganz einfaches logisches Verhalten. Wir sind ja nicht auf Zeitverhalten eingegangen. Und wir haben zusätzlich noch so Funktionen, Skills nennen wir das, definiert, mit denen man ein explizites Verhalten von der Komponente aufrufen kann. Und das Besondere ist jetzt, was uns die Datenformate nicht liefern konnten, die existieren, wir haben die verschiedenen Domänen mit Automation ML in Beziehung gesetzt. Wir haben zum Beispiel gesagt, dass wenn Druckluft an dem Eingang vom Pneumatikzylinder anliegt, dass sich auch die Kinematik mitbewegt. Da kann man in Automation ML Links setzen und das hat uns dann ermöglicht, wie man es hier auf der rechten Seite jetzt sieht, einfach die in Automation ML beschriebenen Komponenten in das Engineering-Tool reinzuziehen. Ich gehe jetzt mal gerade hier hin. Also hier tauchen die Komponenten wieder auf und man erzeugt in diesem Fenster ein Modell von der Anlage. Und wenn ich das tue, wenn ich die Komponenten hier reinziehe, dann wird automatisch auch die Kinematik miteinander verbunden. Wenn ich den pneumatischen Antrieb und den Greifer einfüge, finden sich die zwei Sachen über Andockpunkte. Und im rechten Bild sieht man, dass wir einen pneumatischen Antrieb mit einem Greifer haben. Da hat niemand den Greifer an die Stelle geschoben, sondern das ist nur durch Drag and Drop passiert, weil sie die Schnittstellen gefunden haben. Und das Gleiche passiert auch mit dem Verhalten. Dadurch, dass ich die Ventile mit den pneumatischem Antrieb und dem Greifer in Beziehung setze, ist das Verhaltensmodell größer geworden. Und das kann man dann später dann auch genauso ansteuern. Das heißt, aus einem Verfahren von einer Position auf die andere wird auf einmal ein Pick and Place, weil noch der Greifer dazukommt. Also die Funktionen erweitern sich in dem Fall. Und auch hier hat kein Mensch was programmiert, man hat einfach nur die Module genommen und in die Oberfläche reingezogen und sozusagen sein System wie ein Baukasten erstellt. Dafür musste natürlich in dem Tool, in CodeSys, ein Importer geschrieben werden, der Automation ML interpretiert und die Daten dann entsprechend im Modulbaum erzeugt. Im Schritt eben hatten wir sozusagen ein statisches Modell erzeugt von dem kleinen System, was ich jetzt in dem Beispiel hier zeige. Und mit diesem statischen Modell kann ich jetzt auch noch einen Ablauf drüber legen. Also jetzt kommen wir zu der Erzeugung von Steuerungscode, weil unser Modell bietet Funktionen, also die Skills bietet unser Modell an. Und man sieht hier an der zweiten Stelle, wo dieses Flussdiagramm ist, ich habe da ein Go-to-Position, ein Release und ein Grip und das kann ich einfach in einer Art von einem Flussdiagramm zusammenziehen. Das ist auch wieder wie Baukasten und am Ende drücke ich bei CodeSys auf den Knopf und es erzeugt mir den IEC 61131 Code und dadurch, dass ich aber die ganzen internen Beziehungen habe in Automation ML, bewegt sich diese 3D-Ansicht mit, also das ist so ein bisschen wie eine virtuelle Inbetriebnahme, also simultan zu der realen Anlage würde sich dann auch dieses System mitbewegen, wenn die entsprechende Sensorik vorhanden ist. Wir haben, das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel mit zwei Komponenten, wir haben dieses Konzept auch an größeren Demonstratoren gezeigt und haben es sozusagen da evaluiert. Ja, genau, das war jetzt so viel zu dem. Das Projekt OPAC ist im Oktober ausgelaufen. Wir werden aber unsere Forschung in dem Bereich im Projekt DWCOS weiterführen. Und da gucken wir uns insbesondere auch Safety an, wie man Safety-Modular abbilden kann, weil momentan ist es ja so, dass Safety wie eine Glocke über die ganze Anlage ist. Und wir wollen auch das modulweise machen, dass es sich zum Gesamt-Safety-System entwickelt und das Gleiche auch mit interpolierenden Systemen. Das wird so der Anspruch von DWCOS, dem Nachfolgeprojekt, sein. Vielen Dank.
Danke, Matthias. Stellt sich natürlich die Frage aus deiner Sicht, wo muss für AutomationML denn die Entwicklung hingehen? Was muss AutomationML als nächstes anpacken, um Sachen, die ihr jetzt gemacht habt, Sachen, die du für die Zukunft siehst, modulare Entwicklung von Anlagen sozusagen abbilden zu können?
Ja, also zum einen ist erstmal ganz wichtig, dass man Modelle abbilden kann. Und das klappt ja in AutomationML ganz gut. Das andere waren ja die Schnittstellen, die es erlauben, dann die Komponenten miteinander zu verbinden. Und da kommt dann Semantik ins Spiel. Das ist ein großes Thema, dass man die Semantik gut mit reinbringt. Und generell ist aber der Trend auch dazu, die Komponente komplett zu beschreiben in AutomationML. Also mehr Informationen wandert in die Komponentenbeschreibung. Also in den bisherigen Datenformaten steckt ja schon viel drin, aber mit Industrie 4.0 braucht man einfach mehr Informationen in den Komponentenbeschreibungen.
Du hast es gerade schon angerissen, Industrie 4.0. Gibt es jetzt zwischen AutomationML und Industrie 4.0 denn überhaupt eine Beziehung?
Ja, ich glaube, sehr viele sogar. Also es gibt ja die Plattform i 4.0, die macht ja schon ein gutes Rahmenwerk, wie sich Sachen miteinander verbinden lassen. Aber AutomationML ist ein sehr gut geeignetes Tool, um die Basis abzubilden. Also wie sind Sachen beschrieben, wie können die miteinander verbunden werden, die Semantik spielt da eine große Rolle. Das ist, ich glaube, ein wichtiges Datenformat für Industrie 4.0 werden.
Danke. Tja, dann danke ich für die Vorträge. Von den 7 von mir initial gestellten Fragen ist dann eigentlich nur noch eine offen, nämlich wie können jetzt einzelne Unternehmen sich in den Entwicklungsprozess mit einbringen? Und da kann ich aus meiner Erfahrung aus der Geschäftsstelle heraus antworten, wenn Sie für sich eben Ansatzpunkte, wie der Björn sie genannt hat, entdecken, wenden Sie sich an die Geschäftsstelle von AutomationML. Zum einen finden Sie uns hier auf der Messe in der Halle 6 auf dem Stand 213 und ansonsten unter www.automationml.org finden Sie alle Zugangsdaten. Unternehmen, die mitarbeiten wollen, die für sich Potenziale sehen, sind uns im Verein immer willkommen. Sie haben es vom Kollegen Schlögel schon gehört. Wir sind mittlerweile mit 38 Mitgliedern im Verein unterwegs, gestartet mit 9 in 2006, haben den Schritt aus dem Automobilbereich hinaus gemacht. Wir haben Mitglieder zum Beispiel aus dem Stahlbereich mit der SMS Simac, mit Airbus, Luft- und Raumfahrt, mit Huawei, Konsumerelektronik. Das heißt, Produktionssysteme aus unterschiedlichsten Bereichen. Auch aus dem Maschinen- und Anlagenbau haben wir einzelne Mitglieder. Das heißt, ich kann Sie nur aufrufen, sich Ihre Werkzeugketten anzusehen, zu gucken, wo tut es heute am meisten weh und mit uns als Verein darüber zu sprechen, wie AutomationML Ihnen helfen kann. Und dann könnten wir vielleicht AutomationML ein Stück weiterentwickeln und für Sie nutzbar machen. Denn nur die Anwender, nur die Firmen, die es nachher im Engineering benutzen, haben zusammen im Endeffekt den, sage ich mal vorsichtig, Druck auf die Werkzeughersteller, sie zu überzeugen, bestimmte Schnittstellen, bestimmte Fähigkeiten in den Werkzeugen zu unterstützen. Stellt sich für mich jetzt noch die Frage, haben Sie noch Fragen an uns? Haben wir für Sie Fragen offen gelassen? Ja, wenn sich keiner meldet, dann danke ich für Ihre Zeit, Ihr Zuhören. Danke den 4 Vortragenden und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr auf der Messe wieder. Dankeschön.